ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
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 Nuneshu shaktam bandhaya
ratam
vapumsi muktaye cheta kalvasya bandhaya muktaye chatmano vacham shaktam bandhaya
guneshu shaktam bandhaya
tam vapumsi muktaye
ratam vapumsi muktaye
cheta kalvasya bandhaya
cheta kalvasya bandhaya
tadi shatmano matam
muktaye shatmano matam
guneshu shaktam bandhaya
guneshu shaktam bandhaya
cheta kalvasya bandhaya
cheta kalvasya bandhaya
muktaye chatmano matam
muktaye chatmano matam
guneshu shaktam bandhaya
guneshu shaktam bandhaya
kumbhavumsi muktaye
kumbhavumsi muktaye
wunderschön. Das kommt, wenn man richtig Sanskrit sendet. Die Halbwürde sind doch freut.
Cheta kalvasya bandhaya
cheta kalvasya bandhaya
muktaye chatmano matam
muktaye chatmano matam
guneshu shaktam bandhaya
guneshu shaktam bandhaya
ratam vapumsi muktaye
ratam vapumsi muktaye
cheta kalvasya bandhaya
cheta kalvasya bandhaya
Danke schön. Cheta.
Cheta.
Bewusstsein.
Bewusstsein.
Kadu.
Kadu.
In der Tat.
In der Tat.
Asya.
Asya.
Von ihm.
Von ihm.
Vandaya.
Vandaya.
Für Menschen.
Muktaye.
Muktaye.
Für
Befreiung.
Und. Atmanaha.
Atmanaha.
Das Lebewesen.
Das Lebewesen.
Matam.
Matam.
Wird angesehen.
Wird angesehen.
Guneshu.
Guneshu.
In den drei Erscheinungsweisen der Natur.
In den drei Erscheinungsweisen der Natur.
Saktam.
Saktam.
Angezogen.
Angezogen.
Vandaya.
Vandaya.
Für bedingtes Leben.
Für bedingtes Leben.
Ratam.
Ratam.
Angehaftet.
Angehaftet.
Vam.
Vam.
Oder.
Oder. Oder.
Umsi.
Umsi.
In der höchsten Persönlichkeit Gottes.
In der höchsten Persönlichkeit Gottes.
Muktaye.
Muktaye.
Für Befreiung.
Für Befreiung.
Die Stufe, auf der das Bewusstsein des Lebewesens von den drei Erscheinungsweisen der menschlichen Natur angezogen ist, nennt man bedingtes Leben. Doch wenn das gleiche Bewusstsein an der höchsten Persönlichkeit Gottes haftet, befindet man sich im Bewusstsein der Befreiung. Erläuterung. Hier wird ein Unterschied zwischen Krishna-Bewusstsein oder man muss sagen, das betonen. Hier wird ein Unterschied zwischen Krishna-Bewusstsein und Maya-Bewusstsein gemacht. Guneshu oder Maya-Bewusstsein bedeutet Anhaftung an die drei materiellen Erscheinungsweisen der Natur, unter denen man manchmal in Tugend und Wissen, manchmal in Leidenschaft und manchmal in Unwissenheit handelt. Diese verschiedenen Tätigkeiten in den Erscheinungsweisen, in deren Mittelpunkt die Anhaftung am materiellen Genuss steht, sind die Ursache für das bedingte Leben. Wenn das gleiche Chitta oder Bewusstsein auf die höchste Persönlichkeit Gottes Krishna übertragen wird, das heißt, wenn man Krishna bewusst wird, befindet man sich auf dem Pfad der Befreiung. Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimade Bhakti Vedanta Swami Chinamine Namaste Sarasvate Deve Kauravani Pracharine Nirvashesha Shunyavari Paskatya Deshatarine
Jaya Sri Krishna Jaya Namaya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasvami Gaura Vrinda Hare Krishna 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 Hare Hare Hare
Unterweisung von Krishna in der Bhagavad Gita für die Lebewesen, die zurück zu ihm kommen wollen, ist Manmana Bhavamat Bhakto. Lenke deinen Geist auf mich. In der Erläuterung zu diesem Vers macht Srila Prabhupada einen Unterschied zwischen Krishna-Bewusstsein und Maya-Bewusstsein. Man sagt, Maya-Bewusstsein ist den Geist zu vertiefen in die drei Erscheinungsweisen der materiellen Natur, also das heißt in leidenschaftliche Tätigkeiten zur Geschäften, zur Sinnlosbildung oder Depression oder in irgendwelche sattwischen Zustände, vielleicht hochfliegende Höhenfluge des Geistes. Und Krishna-Bewusstsein ist halt, dass das die Funktion des Geistes auf Krishna übertragen wird. Das ist und bleibt das Ziel der Yoga-Praxis. Dieser Punkt, den Geist auf Krishna zu übertragen, wird nochmal von Krishna in dem 11. Kanto gemacht, in einer anderen Gita. Vielleicht wisst ihr, dass es die Bhagavad Gita gibt und dann die Uddhava Gita. Im 11. Kanto ist diese Uddhava Gita drin und da gibt es einen sehr schönen Text, der euch bestimmt total zufriedenstellen werde. Alle religiösen Tätigkeiten, ob es nun die Ausübung von Wohltätigkeit ist, also das Geben von Spenden, ob es die Dedikation ist, ob es das Einhalten von Regeln und Regulierungen ist, ob es das Studium der Schriften ist, und ob es die Ausübung von Opfern ist, oder ob es sich dabei um Bußen und Entsagungen handelt. Alle religiösen Tätigkeiten haben nur ein einziges Ziel. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ihr euch vorstellen könnt, was in diesem Zusammenhang wohl dieses Ziel sein könnte. Ja, Angela.
Sich immer an Gott zu erinnern.
Sich immer an Gott zu erinnern. Ja. Seid ihr auch der Meinung? Waltraud. Krishna zufriedenzustellen und ihm zurückgehen. Ja. Im Kontext von dem, was wir gesagt haben bisher, ist es den Geist zu kontrollieren. Und Angela. Gibt uns eine Hilfe. Sie sagt, das kann man am besten machen, indem man sich an Krishna erinnert. Wenn man nur die Regeln und Regulierungen einhält, aber im Geist ein Halunke ist, ist das nicht religiös. Wenn man nur die Dedis verehrt, aber dabei an etwas anderes denkt, ist das nicht wirklich religiöses Tätigtum. Wenn man die Schriften studiert, aber mit dem Geist nicht bei der Sache ist, sondern irgendwo, hat das eigentlich nicht viel Wirkung. Den Geist auf die zu kontrollieren und auszurichten, ist und bleibt das ganze Ziel des spirituellen Lebens. Ihr wisst von eurer eigenen Erfahrung, wie es manchmal ist, wenn man chantet und chantet und chantet. Und beim Chanten einfach mit dem Geist bei allem möglich ist, bei Autos oder Uhren oder dem tollen Weihnachtsgeschenkkatalog von Westphalia Company oder wie immer. Das ist, hat wirklich, man weiß, wie man sich danach fühlt. Und man weiß auf der anderen Seite, wie es ist, wenn der Geist beim Chanten vertieft ist. Das ist so gut. Heute hat Bhakta Priya, glaube ich, einmal den Hare Krishna Mantra gehört, was sehr gut war. Du warst richtig, man merkte plötzlich, wie eine göttliche Energie dich erfasste und du völlig zufriedengestellt wurdest. Mit diesem Geist zu richten, ich glaube, vielleicht nicht nur einmal, sondern 16 Runden hat er das gemacht. Das habe ich falsch jetzt wiedergegeben. Also sehr konzentriert geschantet. Und man merkte, da war ein deutlicher Unterschied zu den anderen Tagen zu sehen, wo das vielleicht nicht immer ganz gelungen ist. Erinnert euch selber, wie stark die spirituelle Praxis ist, wenn der Geist dabei ist. Wie wunderbar ist es. Ohne Deti. Heute habe ich einige von euch gesehen, die vor den Detis standen in ihrem Silvester-Outfit. Viele von euch, einige von euch waren so fixiert darauf. Man spürte richtig, hier ist eine göttliche Atmosphäre jetzt. Die Devotees sind sehr, sehr zufrieden mit dem spirituellen Leben und sind jetzt bei Krishna. Der Geist wird in der Sanskrit, da gibt es einige Sanskrit-Beschreibungen, die so ein bisschen uns zeigen, dass wir die Funktionen und worauf wir achten können. Die wohl gebräuchlichste Sanskrit-Wort für Geist ist Manas. Manas heißt das das in der Lage ist, Dinge wahrzunehmen oder zu erkennen. Wenn mein Geist zum Beispiel jetzt abwesend ist, wenn ich jetzt so Carsten, guck mich mal an, bitte. Ich gucke jetzt auf dich, aber ich versuche jetzt an was anderes zu denken. Meine Augen sehen dich, aber mein Geist kann ich nicht erkennen. Jetzt erst. Oh, Carsten ist da. Der Lehrer aus Hannover. Der Geist, der da eingestellt ist, kann Dinge wahrnehmen und erkennen. Das ist die erste Funktion des Geistes. Die zweite Funktion des Geistes ist, der Geist ist als einziger in der Lage, Glück und Leid zu erfahren. Was ist das? Das ist nicht in den Sinn. Das ist im Geist. Ich habe heute gestern zum Beispiel zu viel Fruchtsaft getrunken. Und ich kann das sehr gut. Mein Magen ist jetzt ein bisschen gestört. Aber nicht schlimm. Also der Genuss ist stärker als das Leid. Wenn ich aber den Geist jetzt dran. Da ist so ein bisschen so ein angespanntes Gefühl, was ich zur Frühstückzeit hoffentlich legen werde. Und erst wenn ich den Geist darauf richte, ist da eine leidvolle Erfahrung da. Für sich selbst ist einfach nur eine Spannung da, eine chemische Angelegenheit. Der Geist hat, also die ist in der Lage, Glück oder Leid zu erfahren. Und da findet das statt. Der Geist beeinflusst unser Leben total. In den Yoga-Schriften werden 5 Zustände des Geistes wieder erzählt. Ihr werdet jetzt ein bisschen vedische Psychologie hören. Ist ein bisschen anstrengend, wenn man sich nicht dafür interessiert, aber hochinteressant, wenn man seinen Geist verstehen möchte. Der erste Zustand des Geistes ist etwas, heißt Chitta oder gestört und flackerhaft. Man kann ihn nicht konzentrieren auf ein Thema. Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht 20% meiner Zuhörer so geht. Aber was redet der denn da? Wann gibt's Frühstück? Der Geist kann ihn nicht konzentrieren, weil er von der Natur her flacker ist. Das ist flackerhaft. Das ist nicht etwas, worüber wir besonders gestört sein müssen. Das ist einfach die Natur des Geistes. Das ist Chitta, flackerhaft. Was sagt Krishna in Sanskrit zu dem Geist in dieser Funktion? Chanchala, Himana, sorry, das sagt nicht viel, Arjuna. Aber Krishna fragt, richtig, Arjuna fragt Krishna über seinen Geist. Und Krishna erklärt dem Arjuna, du, der Geist ist Chanchala, flackerhaft. Wie das sich ausdrückt im praktischen Leben ist, dass man ihn nicht konzentrieren kann. Dass man sehr unkonzentriert ist. Viele Menschen heute sind durch diese Medienverseuchung, also nur Fernsehen, Videos und so weiter, sind nicht in der Lage zu lesen mehr, weil der Geist nur dieses Medium der Kommunikation gebraucht ist und sie können die inneren Bilder sind total weg. Es braucht ja Zeit, damit ein inneres Bild entsteht im Geist. Und weil diese schnellen Medien da sind, die den Geist einfach von außen die Bilder geben, wird er sehr flackerhaft in der heutigen Zeit. Oh, öffentliche Vorträge zu geben, ist wirklich eine Entsagung für jemanden, der Philosophie liebt. Weil es ist nicht möglich, den Geist der Leute lange zu halten, wenn du nicht Geschichten oder Farbe da reinbringst in deine Lecture. Also, und die Bilder gibt, an denen sie festklammern können. Der Geist ist sehr oft chitta oder gestört und flackerhaft. Und auch wir als Devotees kennen das bestimmt manchmal, dass wir Schwierigkeiten haben, uns zu konzentrieren. Besonders beim Lesen von Prabhupads Büchern ist das eine unglaublich störende Situation des Geistes. Der will sich einfach nicht konzentrieren. Was hast du da gerade gelesen? Fragst du denn den Geist? Und er sagt, keine Ahnung. Kennt ihr das? Das ist wirklich embarrassing. Es ist sehr, sehr peinlich. Der zweite Zustand des Geistes in den Yoga-Sutras heißt Mudha. Mudha ist verwirrt. verwirrt, besonders dann, wenn die beiden unteren Erscheinungsweisen, Rajagun und Tamagun, ihn überschatten. Wenn der Geist von Rajagun gepackt wird, sind viele Wünsche in ihm da. Er ist verwirrt durch Wünsche oder auch durch Zorn, durch Missgunst. Vielleicht kennt ihr das manchmal, wenn ihr euch versucht zu konzentrieren, aber da sind so viele Wünsche im Geist und auch so viele unangenehme Gefühle wie Missgunst und Neid auf andere, verwirrt, Mut haben. Wenn er von Tamas überwältigt ist, das kennt man sehr oft, wenn man in der Vorlesung sitzt und sich vorgenommen hat, dabei zu sein, dann kommt plötzlich der Schlaf. Oder noch schlimmer, was wir sehr oft erfahren in unserem Leben in der Welt, ist, dass der Geist so eine gewisse Trägheit hat. Kennt ihr das so? Man lebt so vor sich hin. Und man merkt irgendwie, man lebt nicht entsprechend des Levels, des spirituellen Levels, auf dem man eigentlich leben könnte. Man hat keinen Zugang, man ist rastlos. Man neigt zu mindless Aktivitäten, also geistlosen Aktivitäten, wie Fernsehschauen und Videos und Zeitschriften lesen und so weiter, die einen nicht nützen im spirituellen Leben. Aber man hat einfach nicht man kommt einfach nicht auf die spirituelle Ebene. Da ist was so eine Blockade, so eine Dumpfheitsblockade. Man ist ein Dulli, wie man in Hannoveranisch sagen würde. Das kommt von dem Ausdruck Dall, dem englischen Ausdruck Dall. Und weiter im Deutschen würde man Dull sagen. Man ist ein Dulli. Im Englischen würde man auch sagen, ein gehobeneres Wort ist Drowsiness. Das ist so. Und man sagt, was ist denn los? Ich versuche einiges, jetzt bin ich schon 2 Tage hier und ich kriege einfach nichts, ich kriege den Geist gerichtet. Nicht, dass es Mut hat. Der Geist ist dann verwirrt auf dieser Stufe, weil er gerade von Tamagun überwältigt ist. So, wir kommen jetzt langsam auf eine höhere Stufe. Es nimmt schon positive Ausgänge, keine Sorge. Die dritte Zustand des Geistes heißt Vikshipta. Vikshipta heißt, es ist abgelenkt. Die erste Zustand war Kshipta oder gestört und flackerhaft genannt. Der dritte ist Vikshipta, was abgelenkt hat. Der Unterschied zu Punkt 1 ist, dass manchmal Perioden auftreten bei dem Geist, der noch flackerhaft ist, noch nicht völlig konzentriert ist. Aber manchmal bricht es so durch. Und er wird ruhig und stetig, trotz dem allgemeinen Umstand, dass man ihn nicht konzentrieren kann. Wir würden dazu in Deutsch sagen, man hat seine Lichtmomente, wo man ruhig ist und ausgeglichen und so weiter. Und ist wie Chipka. Heißt das. Man ist aber noch nicht in der Lage, ihn richtig zu fokussieren und konzentrieren. Und jetzt kommt der Geist auf die vierte Stufe. Da heißt er Ekagra. Ekagra heißt, er ist konzentriert. Das ist dann da, wenn der Geist in der Sattva-Gun ist, der Erscheinungsweise der Tugend. Deswegen wird einem Devoti empfohlen, hauptsächlich Tätigkeiten auszuüben, die in der Erscheinungsweise der Tugend oder Reinheit sind, wie zum Beispiel reine Lebensgewohnheiten, das Vermeiden von dem Aussprechen von Lügen, nicht, dass man versucht im Geiste einfach zu sein und nicht alle Dinge so kompliziert macht. Ein Mensch, der versucht, die Erscheinungsweise der Tugend anzustreben, kontrolliert seine Rede und redet nicht einfach unflätige Slang-Worte, versucht selbst den Iskon-Slang zu vermeiden, versucht sich zurückzuziehen, also ein bisschen zu kontrollieren und nicht so leicht reizbar zu werden. Und er möchte nicht mehr andere begrüßen und schon gar nicht sich selber, wenn es geht. Nicht solcher Mensch, kommt ihr die Erscheinungsweise, versucht die Tugend zu kultivieren und als Ergebnis davon wird der Geist unglaublich konzentriert. Es wird gesagt, er wird so wie eine Flamme hat einen windstillen Ort, die sich nicht mehr bewegt. Ich habe eine Erfahrung davon machen dürfen, in meinem eigenen, während der Pilgerreise, die ich euch heute Abend in einer fantastischen Dia-Übertragung zeigen möchte. In der Umgebung des Himalayas, wo so eine sattwische Atmosphäre ist, also totale Tugend ist und Reinheit, puh, da ist der Geist sowas von konzentriert. Ihr glaubt es nicht. Und wenn die Luft still ist, kannst du da eine Konversation hören, die sich 500 Meter getrennt von dir abspielt. Du hörst das. Es ist so eine konzentrierte Atmosphäre. Du glaubst es nicht. Die Russen lecturen auch noch mit. Also das ist schlimm. Man muss einfach lernen, worauf man sich konzentriert. Das ist unglaublich gut, wenn die sattwische Atmosphäre da ist. Was will ich da sagen, wie das haben wir manchmal, also ich habe da schon einige Erfahrungen gemacht. Nun, auf dieser Stufe, wo der Geist wie eine Flamme an einem windstillen Ort ist, ist er noch abhängig von äußeren Umständen. Das heißt, wenn die Atmosphäre sattwisch ist, geht es sehr leicht, ihn zu kontrollieren. Und wenn sie aber wenn sie gestört wird, dann wird man wieder abgelenkt. Als ich diesen Vortrag gegeben hatte über Einkünftigkeit, das heißt die Ausrichtung des Geistes, als ein ganz wichtiges Prinzip der Bhakti, also der Yoga-Tradition und auch unserer Bhakti-Yoga-Tradition, hatte ein Devotee gesagt, ja Maharaj, du, also, so danach, du hast es gut, du kommst gerade aus dem Himalaya, aber bleib, sei du mal einen Tag hier in diesem Gewimmel von Aktivitäten. Das ist sehr, sehr schwierig, sich zu konzentrieren. Und ich glaube, wir können diesem Devotee recht geben. Wenn die äußeren, wir haben bestimmt schon in unserer eigenen Bhakti-Yoga-Praxis gemerkt, wie schön es manchmal ist, wenn der Geist wirklich fixiert ist und wie wir unglaublich powerful werden, zum Beispiel auf Sankirtan. Aber wir haben dann gemerkt, wie dann plötzlich die Atmosphäre nicht mehr so förderlich war und dann richtig schön wieder auf die Stufe von Mutha gekommen sind, verwirrt, nicht? Oder agitiert von den äußeren Umständen. Es gibt jetzt die fünfte Stufe. Und diese fünfte Stufe ist das Ziel und der Sinn und Zweck der Yoga-Praxis, dass man den Geist auf die Nirudha-Stufe bringt. Die Nirudha-Stufe bedeutet, dass der Geist völlig konzentriert ist. Hier ist der Geist, hat der Geist keinerlei, nimmt er nicht mehr die Nahrung der materiellen Erscheinungsweisen an und ist völlig unabhängig. Ich habe in Varanasi einen getroffen, der versucht hat, da mit Gewalt draufzukommen auf diese Stufe. Das ist ein Sadhu, den werden wir heute Abend kennenlernen, im Bilde jedenfalls. Der wohnt auf einem wunderschönen, saffronfarbenen, gestrichenen Hausboot auf der Ganga. Also in einer total tugendhaften Atmosphäre. Da singt Mutter Ganga ihr ewiges Lied. Und er lebt da in dem Hausboot. Also schöner geht es nicht mehr zu wohnen. Das ist die letztendliche Perfektion aller diejenigen, die eine gute Umgebung suchen. Man tollt sich einfach an Varanasi und schwimmt so in der Ganga, ist nur umgeben von Ganga. Das gibt es nicht, wie gut man sich da fühlt. Ihr könnt, wenn ihr zum Ganga geht, möchte ich euch eins empfehlen, macht mal ein Boot-Kirtan. Das heißt, geht in ein Boot hinein, nehmt euch ein paar Kals mit und kirtant. Denn das ist eine so förderliche Atmosphäre, dass man so schön Kirtans machen kann auf dem Boot. Das ist eine spirituelle Praxis von Pilgern, die das auch machen. So, der hat sich tatsächlich angetreut in Kashi, in Varanasi und lebt. Aber wisst ihr aber, was der macht? Der geht einmal am Tag für 4 Stunden auf die absolut bevölkerste Straßenkreuzung von Varanasi. Und das ist grausam da. Also da töpft es und stinkt es und rumort es und schreit es und bremst es und quietscht es und lärmt es und verzweifelt es und schreit es. Also es ist wirklich sehr, sehr intensiv. Was macht er da? Er sitzt und meditiert. Seine Sache ist, er möchte den Geist zurückziehen von den äußeren Sachen, von den äußeren Reizmitteln und einfach völlig ungestört sein. Ich weiß nicht, ob es ihm gelingt, ich habe ihn dabei nicht zugeschaut, weil ich niemals ich würde nach einer Sekunde auf dieser Straßenkeule so elendiglich. Also sagen wir mal so, so schlimm ist es nicht. Ich lebe ja auch auf der Straße hier in Deutschland, aber ja, es ist nicht den Ort, den man normalerweise aufsucht. Aber es gibt Yogis, die haben diesen Zustand erreicht. Da ist keine Identifikation mehr mit dem Körper da und mit den Informationen oder den Datas, die durch die Sinne kommen. Ist einfach nicht mehr da. Und deswegen sind die völlig ungestört. So. Nun möchte ich sagen, gut, Satchitananda Swami, danke, dass du uns mal kurz durch diese vedische Psychologie geführt hast, durch den gestörten Geisteszustand, den verwirrten, den abgelenkten, den konzentrierten und den völlig kontrollierten Zustand. Aber kannst du uns bitte sagen, wie wir dazu kommen, dass wir ein bisschen, sagen wir mal, erfüllter werden in unserem Leben? Wir in unserem Leben wollen ja, wir praktizieren nicht so Yoga, aber wir wollen ein bisschen glücklicher werden. Wir wollen nicht so leiden. Und wir verstehen, dass das geschehen kann, wenn unser Geist ein bisschen beruhigter ist und besänftigter ist. Wir müssen ja praktisch sein. Der weise Yajnavalkya hatte eine Frau, die Maitreyi heißt. Maitreyi ist eine unglaublich wissbegierige Persönlichkeit, wie eine junge Bhaktin, aber die hat sich das erhalten. Und Yajnavalkya und Maitreyi sitzen immer da, führen die tollsten spirituellen Gespräche. Und Maitreyi fragt ihn jetzt, Yajnavalkya, wie kann der Geist so ruhig sein und mein Freund werden, dass er nicht immer abgelenkt ist und immer in den niederen Erscheinungsweisen von Wunsch und Verzweiflung und so weiter hineingerät. Wie kann ich ihn sagen? Und Yajnavalkya sagt, höre gut zu, Maitreyi. Es gibt 4 Dinge, die du machen musst. Du musst deinen Geist auf Krishna richten. Und im Geist Krishna sehen. Du musst versuchen, über Krishna zu hören. Das ist das Zweite. Und jetzt kommen 2 Prozesse, diese Dinge wissen wir im Krishna-Bewusstsein, aber 2 Dinge, die uns sehr helfen können, die wir vielleicht nicht immer einhalten. Du musst anfangen, über Krishna zu reflektieren und du musst anfangen, über Krishna zu meditieren. Und ich werde gleich über diese beiden sprechen. Ich möchte nur kurz die ersten 2 noch mal sagen. Gott können wir sehen, wenn wir die Deity sehen. Wir sollten da schon denken, jeden Tag bei den Detis und wir auf diesem Projekt sind so begünstigt, dass wir solche wunderschönen Detis haben, Radha Madan Mohan, die sich auch so fantastisch anziehen. Guckt heute und nachher mal, wie Radha Madan Mohan aussehen heute. Also, das sieht man nicht auf Silvesterpartys, dass jemand nicht so. Das ist ein provinzial einfach zieht sich die Jet-Set-Leute an im Vergleich zu Radha Madan Mohan. Extravaganten, charmanten, fließenden Roben und so. Habt ihr mal einen gesehen, der mit einem silbernen Stock, der so wunderbar siziliert ist, in eine Jet-Set-Party reinkommt und dann noch wie er Pink trägt. Pink. Das ist aber out. Das ist wirklich gut. So sollte der Geist beruhigt werden, indem man ihn auf Krishna richtet und Krishna anschaut. Eines der Eigenschaften ist, he is a meticulous dresser. Meticulous kann ich jetzt nicht in Deutsch so einfach übertragen. Ein sehr wohl durchdachter Anklage. Das nächste, was man tun sollte, man sollte regelmäßig über Krishna hören, entsprechend der Schriften. Jetzt kommen aber die beiden Vorgänge, die noch wichtig sind dazu, die uns helfen, dass wir Krishna mal einsenken in unseren Geist. Wenn unser Geist immer so oberflächlich, wenn wir nur uns so oberflächlich im Krishna-Bewusstsein beschäftigen, dann werden wir immer wieder gestört sein, und verwirrt sein und abgelenkt sein und unkonzentriert, was das spirituelle Thema ist. Meines Erachtens ist es ganz wichtig für die Votis, und das ist auch meine eigene Erfahrung, dass man mal Krishna-Bewusstsein reinsenkt ins Herzen, dass es mal da ist, dass man ankommt auf dem Boden des Herzens und nicht immer auf der Oberfläche des flackerhaften Geistes gemacht wird. Und dazu sind zwei Dinge, die in der Yoga-Tradition ausgeführt werden, von großer Wichtigkeit. Das ist Reflexion und Kontemplation. Ich möchte diese beiden Dinge erklären. Nach Vishwanath Chakravarti Thakur ist jetzt nur interessant für Leute, die wirklich tief gehen wollen in ihrem Krishna-Bewusstsein. Vishwanath Chakravarti Thakur sagt, für diese Information, die jetzt gehört werden, hier notiert, sind zwei Eigenschaften wichtig. Wir sind jetzt von Vishwanath Chakravarti Thakur, wie seine Schüler, und der Guru sagt uns jetzt Folgendes: Ihr werdet nur mit dieser Information, die jetzt kommt, etwas anfangen können. Wenn im Geiste die Entschlossenheit da ist, Krishna zu erreichen. Nur jemand, der diese Entschlossenheit hat, der wirklich Krishna bewusst werden will, wird mit den Informationen, die jetzt kommen, etwas anfangen können. Für die anderen werden die völlig irrelevant sein. Aber wir wollen jetzt mal wir wollen es jetzt mal sagen, um uns Gedanken zu machen, weil vielleicht motiviert es uns ja. Zunächst einmal wisst ihr, in der Bhakti-Yoga-Tradition gibt es zwei Einweihungen. Und in der zweiten Einweihung wird dem Schüler, von dem angenommen wird, er ist ein bisschen gereinigt, den Prozess der Reflexion gelernt. Er meditiert über den Gayatri-Mantra. Dieser Gayatri-Mantra kann nur verstanden, wirkt dann, wenn ein Devoti anfängt, darüber nachzusinnen, zu reflektieren über die einzelnen Silben. In dem Gayatri-Mahatmya heißt es, man wird befreit von aller Sünde durch den Vorgang der Reflexion. Das ist der Vorgang, wo ein Gedankengang tiefer hineingeht und man tiefer sich damit beschäftigt, wie in der Meditation über den Gayatri-Mantra. Man erreicht auch die himmlischen Planeten, wenn man den Gayatri-Mantra chantet und darüber reflektiert. Man wird befreit von dem materiellen Dasein und kann alle Lebensziele erreichen durch Reflexion. Reflexion bedeutet, dass man das Thema, was man hört, erstmal, dass man es lernt, mit Aufmerksamkeit zu hören und dass man dann darüber nachsinnt und versucht zu verstehen, was es zu bedeuten hat im Leben. Ich kenne zum Beispiel einen meiner Zuhörer, der heute Morgen dabei ist, der sich, wo das diese Eigenschaft sehr entwickelt ist, ist ein nachdenklicher Mensch aus einem etwas gehobenen gesellschaftlichen Milieu, der nicht einfach nur Bildzeitung gelesen hat von morgens bis abends, sondern auch gelesen hat, nachgedacht hat. Ich komme leider nicht aus so einer Praxis, ich bin sehr jung gejoint und habe mein Leben vorher nicht sehr qualifiziert geführt, aber ich habe sehr viel gelernt von solchen Menschen, die ich getroffen habe beim Predigen, die immer, wenn man dann zum Beispiel zu dem Predigt sagte, sagen die, was bedeutet denn das jetzt? Das war so am Anfang einer meiner wichtigen Shiksha-Gurus, will ich mal sagen, ist ein Französisch-Professor, der mich immer wieder gefordert hat. Und ich bin ihm so dankbar, Was bedeutet das denn jetzt, was du jetzt zu mir sagst? Ich bin nicht überzeugt, wenn du das nur so sagst und nicht darüber nachgedacht hast. Geh mal zu deinen Büchern und studier nochmal. Er war sehr, sehr intensiv zu mir und ich bin ihm total dankbar, weil er mir diese eigene Eigenschaft des Reflektierens beigebracht hat. Prabhupada hat das oft mit seinen Schülern gemacht. Prabhupada ist eigentlich der Erste, der hat oft seine Schüler herausgefordert und gefragt, was bedeutet denn das? Hat ihnen so noch Fragen gestellt, die sie beantworten müssen. Man hat sich nicht geschlagen gegeben, er hat sich nicht zufrieden gegeben mit den Antworten. Denn durch Reflexion, erst durch Reflexion wird ein Thema in das Herz gesenkt. Und erst dann kann das Thema einen wirklich transformieren. Ein gutes Beispiel hierfür ist, und jetzt werde ich ein bisschen Farbe benutzen in meiner Vorlesung, jetzt werde ich bald total. Jetzt kommt eine Geschichte, die euch aus den Fasten hauen wird. Dunduli. Dunduli, der Geist. Dunduli war, der war in seinem Leben ein solch schlimmer Krimineller, dass er seine arme alte Mutter nahm und sie hinführte zu einem Brunnen, die feuchte ihn so, und dann stieß er sie in den Brunnen herein und ertränkte sie. Dunduli war so sinnvoll, dass er mindestens 10 Prostituierten hatte. Und als das so intensiv wurde, sein Sexualleben mit ihm, haben selbst die Prostituierten Angst gehabt, was, wenn der König das rauskriegt? Der lässt uns ja foltern. Wir sind so sinnvoll mit dem, weil der immer wieder neue Sachen herausfindet und so, die man machen kann. Und dann haben sie den Dunduli, der so sinnvoll war, auf ein Bett gefesselt, ja, und haben versucht, ihn zu töten. Aber der war so widerstandskräftig und so stark, dass sie, obwohl sie mit Messern an ihn gingen, ihn nicht hinkriegten. Und der erschrie. Dann haben sie ein Scheit genommen, brennenden Holz, und ihn in den Mund gesteckt, um die Zunge auszulöschen. Und dann ist er gestorben, dieser Sünder. Und weil er so sinnvoll war, ist er dann als Geist wiedergekommen. Zum Glück hatte Dunduli einen Bruder, Gokana, der sich immer Gedanken, der einmal auf Wanderschaft war und den Dunduli dann erschien in der Form eines Witters. Diejenigen, die schwarze Magie studiert haben, wissen, was der Witter bedeutet. Nicht? Das ist sehr, sehr heavy. Er kam an und griff ihn an in dieser Form. Aber Kukrana chantete einfach nur und sagte, bist du es, Dunduli? Ja, woher wusstest du das denn? Dunduli, jetzt hör mir mal gut zu. Ich kann kaum hören, ich bin hier in dem Geistbody. Und hör mir gut zu, Dunduli. Es gibt nur eine Chance für dich. Du musst das Bhagavatam hören. Aber du musst es hören mit Aufmerksamkeit und du musst darüber nachdenken. Ich werde jetzt mich hinsetzen und das ganze Bhagavatam vorlesen. Und du bleibst schön da und hörst es an. Und wenn du es so hörst, wird etwas Besonderes passieren. So, Gokana tat eine Bhagavatam-Vorlesung zusammenrufen. Weil das ist so Nektar, und er sprach das Bhagavatam. Und dann jeden Tag knallte in einer Bambusstaube ein Bambusknoten auf. Bang, der barst. Alle fragten mich, was bedeutet das? War richtig so laut, so wie so ein Silvesterkracher. Erster Tag. Zweiter Tag. Es waren die 7 Verunreinigungen im Herzen von Dunduli, die aufbrachen. Die waren sehr heavy durch das Hören des Bhagavatams. Und am 7. Tag sahen einige Zuhörer, wie ein Vimana aus der spirituellen Welt kam, landete und aus der Bambusstabe trat eine wunderschöne Erscheinung. In den esoterischen Schriften würde man sagen, eine Lichtgestalt. Eine wunderschöne Erscheinung hervor. Es war Dunduli in seinem spirituellen Körper. Er verneigte sich vor seinem Bruder und sagte, danke, ich bin erlöst worden durch das. Und ging zurück und wurde begrüßt von dem Vishnu Dutas, komm auf das Schiff, das Vimana, und wir fliegen zurück in die spirituelle Welt. So, die anderen Zuhörer sagten, und wir? Was ist mit uns? Wieso trifft das nicht bei uns zu? Warum müssen wir hier wieder bleiben und wieder arbeiten gehen und alles Mögliche? Genau wie ihr nach der Sarusaka-Woche vielleicht sagt, manche von uns. Es war so schön auf Goloka da. Es war so eine andere Erfahrung. Es war nicht immer einfach. Wir wurden auch zum Teil sehr beansprucht durch die Klassen und die Vorlesungen. Aber irgendwas ist geschehen in meinem Herzen. Das werdet ihr merken, wenn ihr dann wieder zu einem betreffenden Wohnsiedlungen zurückgeht oder Wohnräumen zurückgehen müsst. Die Frage, was ist mit uns? Und Gokana sagte, folgendes. Dunduli wusste, das ist seine einzige Chance. Und er hat zwei Dinge gemacht. Er hat eine große Aufmerksamkeit zugehört. Und das zweite war, nachts über, wenn ihr alle geschlafen habt, hat Dunduli darüber nachgedacht, reflektiert, was das bedeuten würde. Durch Reflexion wird man befreit von aller Sünde, so sagt das Gaya-Thema halt. Ist ganz wichtig, für die Bodhis ist es ganz wichtig, Manishina zu sein, nachdenklich zu sein, das Thema von allen Gesichtspunkten hier zu beleuchten und zu verstehen. Denn in diesem Prozess nur wird es ins Herz reingesenkt, das Thema. Und das zweite, das dritte Thema, das vierte, die Kontemplation ist sehr wichtig. Aber ich habe irgendwie dieses Gefühl, ich habe Viertel vor neun und ich möchte nicht so viel sagen, was dann theoretisch weg ist. Ich werde am Neujahr noch darüber sprechen. Das ist dann der zweite Teil der Vorlesung. Wenn manche von euch es nicht schaffen, aus den Federn zu kommen, weil wir wollen ja ordentlich feiern, heute könnt ihr euch ja das Tape, wenn es euch interessiert, anhören. Gut, ich möchte jetzt gerne nochmal zusammenfassen, worum es geht in der Vorlesung. Es geht darum, den Geist, den inneren Sinn zu unserem Freund zu machen, indem man ihn kontrolliert. Wir hörten von den fünf verschiedenen Zuständen des Geistes und haben dann eine Unterweisung durchgenommen, wie wir den Geist kontrollieren können. Das heißt, das erste ist, indem wir Krishna sehen in seiner Deity-Repräsentation. Das zweite ist, indem wir entsprechende Schriften über ihn hören. Und das dritte ist, dass wir das Gehörte einsenken in unseren Geist, zu unserem eigenen machen, indem wir darüber reflektieren. Morgen werden wir über die vierte Methode hören, kontemplieren. Das ist nochmal ein schöner Teil, ein sehr schöner Part. Hare Krishna. Krishna, Krishna. Meine lieben Devotees, ich habe jetzt bei intensiv gelectured, jetzt komme ich wieder in die etwas gesänftigte Stimmung zurück. Das ist so wichtig, dass wir anfangen zu reflektieren über die spirituellen Themen. Auch ruhig kritisch darüber diskutieren, aber nicht aufhören, uns damit zu beschäftigen und zu hören aus verschiedenen Perspektiven und uns das immer durch den Geist gehen lassen und lernen und lernen und lernen. Dann ist es sehr möglich, dann ist es gut möglich, dass man spirituellen Fortschritt macht. Denn das Thema, das spirituelle Thema ist so köstlich und so wunderbar, dass viele Menschen, es ist das einzige Thema, um den Leiden des materiellen Daseins ein Ende zu bereiten. Danke schön. Und dieses Hören, Reflektieren über spirituelles Thema ist wirklich möglich, eigentlich nur möglich in der Gemeinschaft von Devotees. Mhm. Wenn man richtig mit Devotees und sich die Mühe macht, einfach nicht beiläufige Themen zu entwickeln und die Konversation so auf Sparflamme zu lassen, sondern ein bisschen in die tiefsten Dinge, die einen Kern seines Wesens berühren, da spricht mit Devotees, dann ist es möglich, ist sehr leicht möglich, ein reflektierender Vaishnava zu werden. Narottamdas Thakur, das ist mein letztes Posenlied, singt Kelu papaiba seva Mui Duracha. Duracha heißt, ich bin ziemlich daneben. Shri Guru Vaishnava Dati Nahaila Ama. Ich habe keine Anhaftung für meinen Spirituellenmeister und die Vaishnava. Und ich bin eigentlich ein recht sinnvolle Person. Wie Krishna kann ich überhaupt fähig sein, dir zu dienen? Mein Geist ist immer absorbiert in zahllose illusorische Tätigkeiten. Und ich habe keine Spur von Anziehung zu den Vaishnavas. Die Hexe Maya hat mich mit einem Strick um den Hals gefesselt. Ich bin völlig blind geworden aufgrund meines materiellen Sinngenusses. Jetzt kommt aber der Aufschwung. Ohne die Barmherzigkeit der Devotees kann niemand Maya überwinden, geschweige denn aufgeben. O Vaishnava, der du die Gefallenen befreist, der du auch keine Fehler in anderen siehst, bitte dieses eine einzige Mal, bitte beschütze mich, sagt Narottamdas. Gut, habt ihr hier irgendwelche Fragen dazu? Ich bin eh froh.
Wenn ich die Geschichte von Dumbuni richtig verstanden habe.
Wie fand ich die? Ja.
Also was seine Qualifikation war, dass er verstand, dass es seine einzige oder seine letzte Möglichkeit war. Mhm. Ich hatte so gelitten und ich brauchte es aber. An einer Stelle, dass das Problem und die Krankheit der westlichen Schüler ist, dass sie keine Angst vor Maya haben. So, ist es tatsächlich so, dass wir erst eine bestimmte Menge von Leid erfahren müssen, bis wir dann reflektieren oder durch Zuflucht suchen? Oder gibt es noch einen anderen Weg?
Der Weg ist, mit Aufmerksamkeit zu hören. Und natürlich kommt diese Aufmerksamkeit sehr leicht zustande, wenn einem das Feuer an den Fersen sengelt. Nicht? Wenn man also wirklich ein Anliegen hat, Leid zu vermeiden, dann wird man sehr, wenn es dir zum Beispiel, ich weiß, wie es mir sehr schlecht physisch ging, und mir mein Arzt erzählt hat, was für eine Diät ich nehmen muss. Für mich ist meistens eines der langweiligsten Themen, also ich esse gerne, aber die Esszubereitung, die Köche wissen das, wenn die mich fragen, was würdest du denn gerne essen? Oh, mit Suppe vielleicht? Also ich komme da auf nichts bei dieser Frage. Das heißt nicht, dass ich nicht gerne esse, sehr gerne sogar. Aber das ist einfach, der Geist kann sich damit nicht so gut beschäftigen. Nicht? Aber da, als es wirklich schlecht ging und man immer wieder Störungen hatte im physischen System und er sagte, das muss der, wie jetzt genau, nochmal von alles aufgeschrieben und natürlich notiert und so weiter, etwas, was ein völlig atypisches Verhalten ist von mir. Nicht? Wie jetzt genau? Und war das jetzt ein halber Löffel oder ein Dreiviertel Löffel? Ach, sagte ich, you German people, you are overexact. Und wenn da ein Anliegen ist, Leid zu vermeiden, dann wird man meistens sehr aufmerksam. Sehr aufmerksam. Das ist eine Natur. Aber es gibt eine andere Art und Weise, aufmerksam zu sein. Wenn man das einfach so gut findet, dass man es nicht Und wenn man eine Anziehung hat an das Thema. Letztendlich sollten wir hingebungsvollen Dienst nicht aus Furcht motiviert ausüben, auch weil es mir so schlecht geht. Sondern wir sollten Anziehung haben. Krishna ist der Wunderbarste. Seine Lotusfüße will ich erreichen. Krishna nimmt einen Service von einem Devotee, der nur aus Angst, das tut nur um Leid zu vermeiden, nicht so sehr, deswegen kam Juli auch nur nach Vaikuntha. Also immerhin, es ist gut, nicht nur Loka Mesare. Krishna will sehen, dass seine Devotees aus Liebe zu ihm etwas machen. Das kam in die Loka, in Vaikuntha-Welt hinein. Krishna, wir sehen, dass wir aus Liebe oder Anziehung machen. Ich habe sehr tief reflektiert über das Thema Liebe und Anziehung. Es ist sehr schwer, Krishna so einfach so zu lieben, wie man sein Kind liebt, zum Beispiel seinen Vater oder seine Mutter. Das Kind liebt, ist eine sehr selbstlose Liebe, die der Liebe zu Krishna am meisten nahe kommt. Sehr, sehr schwierig. Mir hat einer von den noch jungen Vätern gesagt, der so sein kleines Wonnebündel in den Händen hält, gesagt, ich kann total verstehen, wenn ich Krishna so lieben würde, wie ich mein kleines Wonnebündel liebe, ne, dann das wäre Bhakti in der Perfektion. Das weiß man. Diejenigen, die Väter von euch sind, oder wenn ihr es dann mal werdet irgendwann, das ist ja wohl statistisch eine natürliche statistische Größe, ein Vater zu werden oder eine Mama, ihr werdet sehen, wie das aus dem Herzen kommt. Das ist unglaublich. Ihr werdet das Gesicht zucken vor Rührung und Freude, jetzt das Ende als Wonnebündel in der Hand zu halten. Das ist also richtig gut, kommt da richtig raus. Nicht, ja. Das ist sehr schwierig für Krishna, so zu empfinden. In meiner Reflexion habe ich jetzt nachgedacht und habe ein paar einfach Worte studiert im Umkreis von Liebe und gesehen, was da wohl möglich ist. Und ein Wort im Umkreis von Liebe, dass man schon mal der Sache näher kommt, ist Dankbarkeit. Krishna einfach dankbar zu, diese einfache Dankbarkeit. Danke, dass ich von dir weiß. Danke, dass ich den heiligen Namen chanten kann. Danke, dass ich die Devotees kenne. Danke, dass ich hier Prasadam kriege. Diese einfache, fast kindhafte Dankbarkeit ist ganz wichtig. Ein Mensch, der Charakter hat, so sagt Kunti, seine Charakterstärke lässt sich daran messen, wie dankbar er sein kann. Wie dankbarkeitsfähig er sein kann. Jemand, der nicht fähig ist zur Dankbarkeit, hat noch nicht einen sehr ausgebildeten Charakter. So ein bisschen selbstisch. So, ich denke, weil keiner von uns wir wünschen keinem von uns Leid, dass er jetzt das aus Leid heraus jetzt ernsthaft wird. Ihr müsst mal sehen, wie ernsthaft die Devotees auf dem Operationstisch werden. Das ist sagenhaft. Das ist sagenhaft. Es ist wirklich, boah, die haben so viel Verwirklichung. Ihr müsst immer Krankenbesuche machen, dann lernt ihr das von denen. Aber kein wünschen wir ein OP-Erlebnis. Lieber man fängt an, sich mit dem aus Liebe oder aus Anziehung zu Krishna hinzuwenden. Studiert doch mal für euch, wie könnt ihr vielleicht Liebe zu Krishna entwickeln, indem ihr seht, was ist da so im Umfeld für euch möglich. Für mich ist Dankbarkeit möglich. Vielleicht ist für euch irgendetwas anderes, was besser funktioniert. Also dass man mal anfängt und dann kann man sich auch absorbieren. Aber worum es geht, Vishwadev Prabhu, ist, wir müssen aufmerksam werden für das ganze tolle Thema. Das war Dundulis Qualifikation, dass er aufmerksam war und dann das reflektiert hat. Diese beiden Eigenschaften. Seine Qualifikation war nicht, dass er jetzt mit 10 Pros das getrieben hatte und so schlimme Reaktionen gekriegt hat, dass er da von denen also qualvoll ermordet wurde und jetzt so viel Leid hatte, dass er einfach und dann von seinem Bruder traf und sagte, dies ist deine Chance, und du ihn nicht, die jetzt nicht wahrnimmst, muss sie einfach hinsetzen und zuhören. Das geht. Aber er hat mit aufmerksam zugehört. Das war seine Sache. Voller aufmerksam zuzuhören ist nur möglich, wenn der Geist rein ist, letztendlich. Rein, der reine Geist, Dunduli ist eine Ausnahme. Für uns gilt, so was Prabhupada im ersten Kanto beschreibt, voller Aufmerksamkeit zuzuhören ist möglich, wenn der Geist rein ist. Der Geist ist rein, wenn er sich mit reinen Tätigkeiten beschäftigt unter dem Tag. Man muss rein sein im Essen, im Schlafen, in der Verteidigung und auch in der Sexualität. Das handhabt ein Grihastha natürlich auf seine Weise und ein Brahmachari auf andere Weise. Aber da muss Reinheit sein in diesen Bereichen. Mit Essen, Schlafen, Verteidigen und auch die letzte Funktion unseres irdischen Daseins. Da ist eine Reinheit da. Dann ist es einfacher, den Geist zu kontrollieren, weil der Geist dann in Sattva-Gun ist und nicht mehr so, wie nennt man ihn, nicht mehr so, dann ist er Ekagra konzentriert und eben nicht also Mutha und Chitta verwirrt und gestört. Dann kann man nicht richtig aufmerksam sein. Eigentlich. Ich weiß nicht, ob ich den Kern deiner Frage getroffen habe. Ich bin so davon, ich bin so im Fahrt im Augenblick. Also da kann es sein, dass ich, das hast du nochmal gesagt, muss man erstmal gelitten haben ordentlich. Oh, einen zweiten Punkt, den ich sage. Ich weiß inzwischen, dass kein Devotee von uns den natürlichen Aufgaben des Lebens davonlaufen kann, sondern muss die meistern in Krishna bewusst sein. Ich habe gestern ein fantastisches Gespräch mit zwei Devotees geführt, die mir sagten, wir sind von der Natur aus berufstätig und wir lieben das auch. Die haben mir von einem erzählt, der so einen Beruf gefunden hat. Und wenn er als Lehrer, wenn er in den Klassenraum geht, dann kriegt er Gänsehaut, weil das so riecht, als Lehrer tätig zu sein. Eine sehr nice Tätigkeit für die Devotees, so, wenn sie sich was aussuchen. Diese Devotees haben die Überlegung gemacht. So ein reines Mönchs- und Nonnenleben, das kann ich nicht führen. Ich bin da einfach nicht zu Hause. Ich habe noch andere Interessen, bin noch anders geartet. Und haben sich dann einfach sehr mit Mühe, also musste sich auch konzentrieren drauf, sich in die Berufswelt hineingefunden und haben da ihre Aufgaben gefunden. Und andere meinen jetzt nicht, dass jeder in die Berufswelt gehen muss, dass das die Therapie des Jahre 2000 ist. Ich meine nur, jeder von uns muss den Aufgaben, die kommen in seinem Leben, den kann man nicht zuvor fliehen und die Decke über den Kopf stellen. Und da gibt es für bestimmte Leute Verschiedenes. Wie hast du da sein, ist zum Beispiel eine Aufgabe für viele, die kommt. Aber ein Sannyasi hat unglaubliche Aufgaben, wo er sich durchringen muss, die zu machen. Also zum Beispiel immer Service zu machen zu Krishna durch Predigen. Das ist nicht immer einfach, aber das ist eine Aufgabe, die man im Leben zu erfüllen hat. Also verschiedene Devotees haben verschiedene Aufgaben und es ist wichtig, die rauszustellen und im Krishna-Bewusstsein zu lösen. Wie immer man das macht. Ich denke persönlich, viele Devotees haben Schwierigkeiten, weil sie sich nicht den Aufgaben stellen und dann sitzt das Leben nicht. Das sitzt einfach nicht richtig. Fühlen sich immer unwohl Und wenn man dann Philosophie hört, dann sagen sie, wir brauchen keine Philosophie, wir fühlen uns unwohl, verstehst du? Und das liegt daran, dass sie eben ihren Aufgaben nicht richtig meistern im Krishna-Bewusstsein. Sehr oft liegt es daran.
Wenn ich früher über Sachen nachgedacht habe, die ich gehört habe, dann geht es manchmal an Spekulieren.
Spekulieren nicht. Genial, das
ist ja. Das ist dann so der Unterschied zwischen also Nachdenken in Form von Reflexion und Spekulation, was ich da positiv
wie das Vijnana Bhiksha sagt. Das sind alles Leute, die Vaishnava zitieren. Das ist jetzt nicht eine Mayavadi, den wir nicht hören wollen. Aber gesagt, reflektieren sollte man entsprechend der Beweisführung und Argumente der Schriften. Also, das klingt jetzt sehr, sehr weit entfernt von unserer Realität. Was damit gemeint ist, ist, dass wir über die Punkte nachdenken, die in den Schriften so erwähnt werden. Dass wir uns diese transzendentalen Themen so durch den Kopf, dann habe ich da gehört, dieses sind da und so weiter. Mentale Spekulation. Also bei uns wird philosophische Spekulation ist gut. Aber mentale Spekulation ist so, kennst du das, man fängt so an zu denken und es wird immer flacher, die Welt. Und immer flacher und dann egal, und ich leg mich hin. Und da kommt man so in die Modes of Nature so rein, die Erscheinungsweisen der Natur. Aber wenn man richtig grübelt so mit den Informationen, die man aus den Heiligen Schriften gehört hat, und das Thema hin und her bewegt, das bringt so einen Spaß. Neulich, ich vergesse das. Wir waren so im Auto gewesen und wir haben dann so einfach so reflektiert über die Themen. Was meinst du denn? Wie liebst du denn das? Zumal unser Thema war, zuerst musst du dich selbst lieben, bevor du Gott liebst. Das war meine These, bevor du Gott lieben kannst. Die habe ich mit aller Heftigkeit, die mir zur Verfügung stand, vertreten. Also richtig psychologisch erklärt. Und ihr Krishna-Leute, ihr seht diesen Punkt nicht, warum seht ihr den nicht? Deswegen habt ihr so viel Schwierigkeit. Und die Bank. Back das hinten auf dem Sitz, kam richtig ins Kochen. Halt, jetzt muss man aber erstmal sehen, was sich selbst lieben bedeutet. Und dann haben wir so reflektiert und dann, Krishna sagt doch da so und so. Und dann haben wir so da diskutiert. Und es wurde so interessant, dass unser Fahrer vor lauter Begeisterung den Fuß auf das Gaspedal drehte. Und das immer über 200, wir können nur 190 fahren mit unseren Winterreifen, sonst fliegen uns die um die Ohren. Nicht? Der bohrt immer den Fuß auf. Und wir schnurren halt durch die Gegend. Weil es ist sehr gefährlich, weil das so wahnsinnig schnell ist. Also viel zu schnell für einen normal denkenden Menschen. Das kann man so aus den Schriften reflektieren. Und natürlich auch mit eigenen Verwirklichungen. Aber mental also so abzugleiten. Ich kenne das, wenn man sowas durchdenkt und man merkt, es wird flacher und flacher und flacher.
An einem bestimmten
was?
An einem bestimmten Deity.
Deity, ja.
Und wie kann man jetzt herausfinden, ob das einfach ein materielles Gefühl ist oder einfach eine oberflächliche Anhaftung? Ja, das ist. Kann man das
wieder. Wie kann ein Devotee, der noch verhaftet ist an die materielle Natur, sich sicher sein, dass eine Anhaftung an ein Deity richtig ist? Ja. Indem er einfach sieht, ob in dieser Anhaftung zu dem Deity er langsam gereinigt wird und Krishna bewusst wird. Ich möchte euch ein Beispiel für eine materielle Anhaftung geben. In Deutschland, wo wir nicht immer so philosophisch waren, das begleitet uns als eine Erscheinung unseres genetischen Kodexes, da haben wir einmal die Devotees in zwei Gruppen eingeteilt. Diejenigen, die große, schwere Stiefel tragen und die kräftigen Bizeps hatten und die so ein entschlossenes Auftreten auf Sankirtan hatten, was mir manchmal in Schwierigkeiten brachte, waren die Nishinghabaktas. Diejenigen, die ein sanftes Wesen haben, die zum Nachdenken eigneten, also das war nicht ihre Qualität, die als softere Naturen waren und nicht immer so im Zentrum des Kirtans waren, und so laut, die waren die Govinda Bhaktas. Ich war ein Govinda Bhakta. Du wirst auch ein Govinda Bhakta gewesen sein, oder warst du nicht Shingas?
Abschreibende Bücher waren
Shingas. Also, ab 300 war man eigentlich immer bei einem Shingabakta. Oder ein Shinga. Wie hießen die Namen? Ein Shingabakta? Ein Shingabakta. Also da, am Tag oder in der Woche?
In der Woche.
Das ist also ein Beispiel dafür, wie man entsprechend so der einer bestimmten. Das war so eine äußere Klassifizierung. Und es kann vorkommen, zum Beispiel in der Straight-Edge-Scene, da ist es so, ich glaube, Jagana, du kennst dich da auch aus, noch von früher, die haben so, ihr Deity ist so eine Shingadev. Heute war es nur von Crowbacks. Hauptsächlich von einer Band jedenfalls. Das war so eine unmögliche Band. Nicht? Die rannten, die waren so leidenschaftlich und die rannten, und der eine Gitarrist hat das auch immer mit den Drogen, nicht? Und waren so ein bisschen im Bereich, haben auch manchmal, anyways, Chromex, nicht? Sagt ja der Name auch, das sind die Steinzeitmenschen, die Chromex. Die haben dann so auch so eine heftige, überall Tattoos. Und so natürlich eine Shingha, weil er auch schon Dienen zerreißt. Das passt so gut ins Konzept rein. Nicht? Ich habe oft gesehen, dass diese Devotees, die so ihre Verehrung machen, einfach nicht ablassen wollen von bestimmten Dingen, die sie auf Gott projizieren. Nicht? Das ist nicht so, dass hat jetzt ein gehört, eine Shingadev hat unglaublich mercyvolle und liebliche Züge in sich. So, man sieht einfach, ob man geläutert wird dadurch und ob man tatsächlich so diese Stufen entwickelt auf seinem Weg, wo man die Deity verehrt. Zuerst wird man dann von den Anatas frei werden. Und dann wird man langsam ein bisschen stetig werden, und dann kommen solche Dinge wie Wohlgeschmack auf und so. Dann merkt man, dass man auch in seiner Verehrung auf dem richtigen Weg ist. Nun möchte ich. Ja.
Sozusagen unterscheiden, ob das jetzt wirklich die echten
Gesichter
sind oder ob das
dann schon wieder. Oh, wenn du stetig wärst, dann ist es schon echt. Ja. Wenn du stetig und nicht mehr so schwankst zwischen den Modes. Das Schöne ist, ganz gleich mit welchen Motiven du Krishna verehrst, die Wirkung ist die gleiche. Also du kommst langsam dazu. Also wir sollten nicht der Hardcore-Scene den Nishinghadev abspitzig machen und sagen, das ist nicht so hoch eure Verehrung, sondern sie ermutigen, macht weiter. Verehrt Nishinghadev. Nicht dadurch. Wir mögen die falschen Motive haben, also noch nicht so falsch, ist auch nicht richtig, noch ein bisschen, sagen wir mal, bedingte Motive haben, aber Krishna nicht. Krishna wird uns in jeder seiner Form hören und annehmen. Thank you, grazie. No, grazie ist italienisch. Grazias. Ja, grazia. Hare Krishna. Noch Fragen da? Eine letzte Frage von Angsarani, ne? Angsarani, ja.
Du hast vorher von diesen verschiedenen förderten Geisteszuständen gesprochen.
Ja.
Und da gibt es in allen 10 Abunterteilungen beim Chanten des Heiligen Namens, erst Chanten des Vergehen, beim Chanten des Nachdenkens oder nachdenkliches Chanten und dann reines Chanten. Und dann, also, Entschuldigung, kommen jetzt so verschiedene Informationen zusammen. In den 5. Kapitel von Bhagavad Gita, in dem Krishna-Bewusstsein, steht auch ein analytisches Studium. Ist nicht verschieden von Bhakti Yoga, also Sankhya Yoga, sind von dem analytischen Studium ist nicht verschieden von Bhakti Yoga.
Ja.
Und
Bodhi Yoga ist nicht verschieden von Bhakti Yoga. Bodhi ist auch mit Intelligenz und Nachsinn.
Und jetzt werde ich so fragen, was jetzt dann mal zu verstehen ist, wie es noch zu verstehen ist, dieses Schenken und Nachdenken.
Ja. Um die Antwort auf diese Frage zu geben, wie ist Schenken mit Nachdenken zu verstehen, muss man sich das Sanskrit anschauen. Diese zweite Stufe des Chantens heißt Namabhasa. Namabhasa ist die noch nicht das reine Chanten mit reiner Liebe. Es ist das Chanten, wo man sich bemüht, Vergehen zu vermeiden. Und dazu muss man nachdenken und sehen, was sind die Vergehen und wie kriege ich das hin, die nicht mehr zu begehen. Das ist damit übrigens nicht gemeint, dass man beim Chanten über verschiedene Themen nachdenkt, philosophische Themen oder praktische Lebensfragen und so weiter, sondern es ist gemeint, dass man sein Chanten so macht, dass man sich nach Gedanken macht über das Chanten und dann, das heißt, die Vergehen, versucht die Vergehen zu verstehen und zu vermeiden. Gut, ich bedanke mich sehr herzlich bei euch für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch ein wunderschönes Festival heute. Ich würde vielleicht gerne nochmal Gaura Bhasini bitten, uns eine Orientierung zu geben, weil wir Devotees haben, die in der Gemeinde leben und vielleicht sich ganz gut, also wenn sie einen Takt planen können, ist das immer sehr gut.